Sie sind leise, sie sparen Platz und verursachen keine Abgase, sie fördern die Gesundheit ihrer NutzerInnen und sind im Vergleich zu anderen Verkehrsmitteln wie dem Auto zum Beispiel verhältnismäßig günstig. Ihr wisst es bestimmt schon, es geht um Fahrräder. Heute, am 3. Juni, ist Europäischer Tag des Fahrrads und wir fragen uns deshalb, wie macht man eigentlich eine Fahrradstadt? Das hier ist der Klimapodcast von Detektor FM. Ich bin Ina Lebedjew. Willkommen.
Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Kooperation mit Lichtblick. Deutschlands größtem reinen Ökostromanbieter mit Solarlösungen, intelligenter E-Mobilität und 100% Ökostrom.
Unterwegs an der frischen Luft, durch Wald und Park zur Arbeit fahren, schnell, spontan, ohne viel Gedöns. Also wenn ich eins zu schätzen gelernt habe in den vergangenen Jahren, dann ist es auf jeden Fall mein Fahrrad. Es lässt mich Dinge und Orte sehen, die ich aus dem Autofenster niemals entdeckt hätte. Und es hält mich im Hier und Jetzt. Was blüht gerade? Wie ist das Wetter draußen? Wie sind die Leute drauf? Radfahren, finde ich, lässt mich meine Stadt tatsächlich erleben. Und es gibt eine Stadt, die möchte künftig offenbar die Fahrradstadt in Deutschland werden, Tübingen in Baden-Württemberg. Und es gibt eine Frau, die dort am Radverkehrskonzept maßgeblich beteiligt ist oder es ganz verantwortet. Und das ist die Stadtraumstrategin Katrin Kort. Ganz herzlich willkommen im Klimapodcast, Frau Kort.
Hallo, ich freue mich, dass ich da bin.
Ich habe es ja gerade gesagt, Tübingen möchte den Radverkehr nach vorne bringen. Was tun Sie da? Womit helfen Sie an diesem Plan, an diesen Entwicklungen?
Ich habe in Tübingen ich betreue dort eine große städtebauliche Entwicklung. Das heißt, ich bin die Projektleiterin dieser Entwicklung. Und in dieser Entwicklung wird das gesamte Bahnhofsumfeld umgestaltet. Und das Bahnhofsumfeld hat eine Schlüsselfunktion in den Radachsen von Tübingen. Das liegt daran, dass Tübingen so ein paar topografische Herausforderungen hat und auch räumliche Herausforderungen. Also es ist hügelig, es gibt den Neckar, es gibt Bundesstraßen, es gibt Bahngleise. Und es fehlt an den zentralen Stellen in der Innenstadt, fehlt es an den Verbindungen. Und über diesen Umbau des Bahnhofsumfeldes und auch ergänzend dann noch einiger weiterer Radbrücken hat sich die Chance ergeben, dass man sämtliche Lücken schließen kann. Und das ist tatsächlich das Besondere an diesem Radverkehrskonzept, was in Tübingen gerade umgesetzt wird.
Können Sie da noch mal so ein bisschen ins Detail gehen? Was machen Sie da genau? Also Sie sagen, Sie bauen den Bahnhof um und es gibt Brücken und Lückenschließungen. Wie sieht das aus konkret? Was machen Sie da?
Ja, gern. Also man weiß ja, die meisten Städte wissen immer, wo ihre Probleme liegen. Wo bestehen große Lücken, wo ist das für Radfahrende besonders gefährlich? Wo fahren sie ungern und wo sind aber auch die Hauptachsen, wo man fährt? Das weiß man in aller Regel. Aber die Stellen, die in den meisten Städten besonders schwierig sind, sind in diese innerstädtischen Stellen, wo ich Flüsse habe, wo ich Bahnlinien habe, wo ich große Bundesstraßen habe, die ich einfach nicht so einfach queren kann. Oder wo ich, wie am Bahnhof, beispielsweise einen großen zentralen Omnibusbahnhof habe, der einfach eine ganz große verkehrliche Belange hat und ganz große verkehrliche Bedürfnisse für, um den Busverkehr abzuwickeln und da eine Infrastruktur noch mitzudenken, die eben nicht das Fahrrad an den Rand stellt, sondern das Fahrrad sehr zentral in die planerischen Bemühungen setzt. Das war sozusagen die Planungsaufgabe in diesem Projekt. Also wir haben ein Bahnhofsumfeld gebaut mit einem Bahnhofsvorplatz, so wie man das kennt. Man kommt aus dem Bahnhof raus und erlebt eine Stadt neu. Dann gibt es einen zentralen Verkehrsknotenpunkt als Omnibusbahnhof. Es gibt alles, was man kennt, Taxistände, Carsharing, es gibt eine Autotiefgarage. Aber es gibt eben vor allem, und das ist das Besondere, einen zentralen Radweg, einen 4 Meter breiten, knallblauen Radweg, der mitten durch dieses Gelände führt, der im Weiteren verschiedene Radbrücken anbindet, mit denen man durch die Stadt durchkommt, auf sehr zentralen Radachsen. Und rund um den Bahnhof sind entlang dieses Radweges ganz große Fahrradabstellanlagen, also Fahrradparkhäuser entstanden. Und das zu planen und auch baulich zu realisieren, war meine Aufgabe. Und das so zu realisieren, dass es mit all den anderen Einzelprojekten, die parallel in der Stadt laufen, dann am Ende ein ein komplettes Netz gibt, das war und ist meine Aufgabe in diesem Projekt. Das hört sich sperrig an, das kann man sich immer ein bisschen theoretisch auch relativ schwierig vorstellen. Was macht man da? Also man plant mit unfassbar vielen Planungsbüros, geht man Pläne durch, ringt um Lösungen, man diskutiert die mit den Bürgerinnen und Bürgern, man diskutiert die mit den Bürgermeistern, man diskutiert sie im Stadtrat, man diskutiert sie dann wieder mit den Bürgern, dann passt man Planungen an, dann schreibt man es aus, dann wird es gebaut. Das verbirgt sich dahinter, waren jetzt die letzten 10 Jahre Arbeit.
Wahnsinn. Und wie kommt man dazu? Also wie sind Sie dahin gekommen, dass Sie das machen? War das so eine Ausschreibung und so ein Traum, dass Sie sich da beworben haben? Oder ist das anders gelaufen?
Das ist in dem Fall so gelaufen, dass ich gefragt wurde von Tübingen, hast du nicht Lust, nach Tübingen zu kommen? Wir sind eine tolle Stadt und wir sind eine Stadt mit einer Agenda. Wir wollen klimafreundliche und umweltverträgliche Mobilität fördern. Und wir suchen jemanden, der große Projekte kann. Und ich hatte in meinem bisherigen Berufsleben, habe ich vorher schon in Stadtverwaltungen gearbeitet und habe gemerkt, dass ich ein großes Faible habe für ganz große Projekte, wo man entscheiden muss, wo man auch oft sehr ungeschützt arbeitet, weil die Verwaltungen sind jetzt ja nicht unbedingt dadurch gekennzeichnet, dass sie besonders schnell entscheiden. Insofern habe ich so ein paar Dinge mitgebracht, die gut geeignet sind für große Projekte. Und ich habe unfassbaren Spaß, zum einen wirklich an großen Projekten. Aber ich habe, und das ist das Besondere, ich bin keine Planerin, die so das 0815 will. Ich habe selber eine Agenda. Ich möchte, dass das Stadt besser wird für Menschen, die zu Fuß gehen und für Menschen, die mit dem Fahrrad fahren oder mit dem Bus fahren. Und ich kann mir also nicht vorstellen, irgendwo zu arbeiten, wo ich große vierspurige Straßen baue, sondern ich möchte einen Beitrag dazu leisten, eine menschengerechte Stadt zu planen. Und das ist meine Motivation. Und die hat sich gedeckt mit der Anforderung, die es in Tübingen gab, die gesagt haben, ja, wir wollen genau das machen. Und insofern haben wir uns da, glaube ich, in einer sehr glücklichen Weise gefunden.
Das klingt ziemlich gut nach einem, ja, tatsächlich irgendwie, dass Sie sich Ihren Traumjob gebaut haben mit der Zeit.
Ja, irgendwie schon. Also das ist ja das Schöne, wenn man gar nicht so richtig weiß, was da auf einen zukommt und man am Anfang noch gar nicht weiß, wie so Projekte laufen, dann kann man sich dort einen Platz bauen und das habe ich gemacht. Also man kennt ja so Bauen auch als und Planen als etwas, was auch mit viel Ärger verbunden ist oder wo man so auf dem Papier viele schöne Ideen sich bastelt und dann irgendwie an dem Punkt steht, wie setzt man das jetzt um? Und ich finde es unfassbar interessant zu sehen, wie etwas auf dem Papier entsteht, wie sich viele Menschen erstmal noch gar nicht vorstellen können. Und dann es umzusetzen und zu merken, zum einen selber zu merken, dass das, was man sich ausgedacht hat, funktioniert, aber zum anderen auch, mit einer Stadtgesellschaft so einen Umgestaltungsprozess gemeinsam zu durchstehen. Also dass sozusagen diese sehr theoretische Planung, die jetzt für alle Fachleute überhaupt nicht theoretisch ist, aber die für Laien und Bürgerinnen und Bürger in der Regel kaum fassbar ist, die in etwas zu überführen, dass sich alle darauf freuen oder die meisten darauf freuen und dass man am Ende sowas gemeinsam gestaltet und auch als Stadt Gesellschaft damit ein Stück weit lernt, wie funktioniert Planung oder wie funktioniert Städtebau.
Na, das ist ja wahrscheinlich auch was Sie sozusagen unterscheidet von sozusagen den NutzerInnen, die dann die Radwege oder die Brücken benutzen wollen. Ne, dass ich jetzt als Radfahrerin zum Beispiel auch denke, okay, diese Kreuzung ist gefährlich, hier steht ein weißes Fahrrad, weil jemand sterben musste, weil es gefährlich ist, weil es unübersichtlich ist, weil es offensichtlich ein Problem gibt in der Gestaltung der Kreuzung zum Beispiel. Ich selber bin aber da und denke, wie soll man es machen? Ich weiß es nicht, ne? Also weil ich einfach natürlich nicht die Erfahrung habe, wenn ich da auf meinem kleinen Fahrrad sitze, so, ne?
Ja, das stimmt. Das ist so, dass es gibt beim speziell jetzt beim Fahrradfahren haben wir, finde ich, in Deutschland das Glück, dass wir sehr aktive Verkehrsverbände haben, also wie jetzt den Verkehrsclub Deutschland oder den Allgemeinen Deutschen Fahrradclub, den ADFC, die mit viel Kenntnis da auch unterwegs sind und die auch, finde ich, ein sehr guter Part sind, um über Radwege oder Radwegverbesserungen zu streiten. Aber natürlich ist es so, unsere Städte sind völlig nach Autos ausgerichtet gebaut worden, nach dem Krieg. Und sie sind dann auch so weitergebaut worden. Und wir bauen sie eigentlich heute immer noch so. Und da steht man an vielen Stellen auch, so geht es mir selber manchmal auch, wenn ich irgendwo unterwegs bin, dass ich denke so, du lieber Himmel, wie schlimm ist das ja eigentlich? Was könnte es denn jetzt hier für eine Lösung geben? Und das ist unsere Aufgabe, diese Lösung planerisch zu finden und diese Lösung dann aber auch gesellschaftlich durchzubringen, dass am Ende auch jeder erkennt, es gibt für die einen Verbesserungen und es gibt vielleicht für die anderen Verschlechterungen, aber es dient allen.
Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
Ihr wollt 100% Ökostrom? Dann wechselt jetzt zu Lichtblick, Deutschlands größtem reinen Ökostromanbieter. Hier bekommt ihr Ökostrom aus Sonne und Wind, intelligente E-Mobilität und Solaranlagen für günstigen Strom vom eigenen Dach. Wenn Sie sagen, da sind so viele Menschen beteiligt, Verwaltungen, Behörden, Planungsbüros, Leute, die das umsetzen, mit denen allen Sie kommunizieren, wo setzen Sie da an? Mit welchen Kriterien gehen Sie da ran? Woher kommen die Ideen, um Tübingen fahrradfreundlicher zu machen am Ende?
Also in Tübingen speziell, ich glaube, aber das lässt sich dann auch übertragen auf die meisten anderen Städte. Aber in Tübingen speziell gibt es erstens sehr viele Fahrradfahrende und es gibt ein großes Wissen. Und das ist auch jetzt aktuell wieder im Radverkehrskonzept so gelaufen, dass die Fahrradfahrenden selber eine sehr gute Kenntnis und ein sehr gutes Gespür darüber haben, wo sind Knackpunkte, wo funktioniert es fürs Fahrradfahren nicht gut. Also das ist immer so ein Wechselspiel, dass man planerisch die Stadt anschaut und schon auch weiß, da sind Probleme. Und dass gleichzeitig aber die Fahrradfahrenden das auch reingeben. Wenn man das mal aus dieser Ebene rein des Fahrradfahrens rausnimmt, dann gibt es, finde ich, diese Ebene ja Rad- und Fußmobilität, die ja immer irgendwo auch zusammenhängen und natürlich ÖPNV noch dazu, also Bus oder Bahn. Aber der Grundansatz, und das finde ich, ist so das, was wir planerisch tatsächlich auch immer wie eine Monstranz vor uns hertragen, ein öffentlicher Raum muss für die Schwächsten funktionieren. Das muss immer die Maßgabe sein. Also die meisten Straßen und öffentlichen Räume funktionieren für Autos, weil die einfach stark sind. Aber für einen Fahrradfahrenden, so wie Sie das jetzt gerade gesagt haben, an einer Kreuzung, da gibt es viele Situationen, wo man sich extrem unwohl fühlt und wo man weiß, da muss gezielt eine Verbesserung fürs Fahrrad her. Oder es gibt Situationen, wo gezielt eine Verbesserung für Fußgänger und Fußgängerinnen her muss. Das finde ich, man muss sich in diese... Und so habe ich das schon immer gemacht. Also ich plane tatsächlich auch selber relativ von einem emotionalen Grundstandpunkt her. Ich schaue mir viele Räume an und überlege, fühle ich mich darin wohl? Warum fühle ich mich wohl? Warum fühle ich mich nicht wohl? Und daraus ergibt sich dann auf der sachlichen Ebene natürlich diese Themen wie Sicherheit oder wie, was ergibt sich daraus? Breite Radwege, breite Gehwege, solche Dinge.
Also das merke ich ja als Radfahrerin auch. Also ich habe zum Beispiel eins meiner Kinder noch im Fahrradanhänger hinten drin. Und es gibt einfach Stellen, da ist schon ein Ansatz da, dass zum Beispiel eine Fahrbahn durch einen breiten Radweg ersetzt worden ist an der Kreuzung. Und dann führt das aber so ins Nichts. Also weil es einfach noch vielleicht noch nicht fertig ist oder so gedacht ist, das kann ich nicht sagen. Aber jedenfalls gibt es so Stellen in der Stadt, wo ich denke, die umfahre ich bewusst, weil mein Kind da hinten dran hängt und ich nicht weiß, ob jemand das übersieht beim Kreuzen und ich will hier abbiegen und ne, also das ist irgendwie so ein bisschen das Worst-Case-Szenario, dass man in so einer Situation ums Leben kommen muss.
Ja, das ist so. Wir planen, also wenn man mal völlig rausgeht aus dem, wie ist es für einen persönlich, dann muss man tatsächlich feststellen, wir planen, unsere Städte werden geplant. Das ist historisch bedingt, weil Stadtplaner waren lange Zeit Männer, Verkehrsplaner auch. Das hat sich zum Glück jetzt in den letzten Jahren deutlich gewandelt. Aber wir haben unsere Städte ganz stark aus einer männlichen Perspektive geplant. Gar nicht so sehr geht da jetzt gar nicht so sehr um Mann-Frau, sondern es geht eher um das Thema, dass unsere Städte aus einer Perspektive geplant wurden von Menschen, die morgens zur Arbeit fahren und abends wieder nach Hause fahren. Und dass andere Lebensentwürfe die vielleicht sich viel diverser in der Stadt bewegen, indem sie irgendwo einkaufen fahren oder die Kinder in die Kita bringen und dann vielleicht zwischendrin auch noch irgendwo zur Arbeit gehen. Also die so einen eher indifferenten Tagesablauf haben, dass die gar nicht stattfinden, dass wir dementsprechend große Einfahrtsstraßen haben, große Straßen, damit man gut zu seinen Arbeitsplätzen kommt. Aber dieser Raum dazwischen, der findet wenig statt. Und das ist sozusagen eins unserer, finde ich, planerischen Probleme oder Ausgangssituationen, mit denen wir heute zu tun haben. Und die andere ist, dass Kinder als selbstverständliche Teilnehmende eines Stadtlebens lange Zeit auch gar nicht so wahrgenommen worden. Das war früher anders, aber das hat sich in den letzten 60 Jahren schon sehr stark dahin entwickelt. Auch das ist immer so. Ich habe zwei ganz einfache Fragestellungen, die ich mir immer stelle. Die eine Fragestellung ist, würde meine 89-jährige Mutter in dieser Situation klarkommen, die irgendwie nicht mehr gut zu Fuß ist? Das ist die eine Frage. Und die zweite Frage ist, würde ich mein sechsjähriges Kind in dieser Situation alleine durch den Stadtraum gehen lassen? Und das sind beides sehr, sehr persönliche Ansätze. Und ich finde aber, dass die helfen, wenn man sich das unter diesem Blickwinkel anschaut, dass man dann sehr schnell auch zu einer Antwort kommt.
Ja, weil eben auch nicht alle Menschen der Gesellschaft in der Mitte ihres Lebens, in der Blüte ihres Lebens stehen, sondern eben auch darunter oder darüber sind, ne?
Ja. Ja, und gleichzeitig, wenn ein öffentlicher Raum für genau die funktioniert, also wenn er für Kinder funktioniert, wenn er für alte Menschen funktioniert, wenn er für Menschen mit körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen funktioniert, dann funktioniert er für alle anderen auch. Und das ist so, demografisch kann man sich das herleiten, älter werdende Bevölkerung wird eh ein Thema, aber ich finde, das muss die Grundannahme sein für die Planung von öffentlichen Räumen. Das muss auch unsere Grundannahme sein für Fahrradinfrastrukturen, für Fußwege, also für den gesamten öffentlichen Raum. Und man merkt ja auch, wie schnell sich plötzlich so eine gesamtgesellschaftliche Situation ändern kann. Also wir haben, ich glaube, 35 Millionen E-Bikes mittlerweile und Pedelecs und viele Menschen, die die letzten 30 Jahre kein Fahrrad mehr gefahren sind, steigen wieder aufs Fahrrad. Und dafür brauchen wir eine Infrastruktur, die das auch kann. Und das kann sie an vielen Stellen heute nicht.
Jetzt arbeiten Sie ja schon ein paar Jahre an dem Thema und ändern Sachen und bauen um und planen. Sehen Sie da schon Effekte Ihrer Arbeit?
Ja, einerseits sehe ich die Effekte. Es sind manchmal ja ganz, ganz kleine Dinge. So hat das bei mir auch angefangen auf der menschlichen Ebene erstmal diejenigen, die mit dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs sind, auch ernst zu nehmen. Das ist immer so der erste Schritt. Dann natürlich sehe ich die großen Effekte in Tübingen. Das ist wirklich, finde ich, gigantisch, was wir dort alle gemeinsam an Umgestaltungen geschaffen haben. Das macht Spaß. Das bildet auch einen völlig neuen Stadtraum. Das ist einfach ein Gesamtpaket, das man, glaube ich, auch im Leben nur einmal so macht. Von daher ist das deutlich zu sehen. Es auch erfüllt mich auch selbst so mit viel Stolz. Und gleichzeitig merke ich aber, dass ich immer ungeduldiger werde, weil ich dann in anderen Städten bin oder in meinem kleinen Dorf oder in meiner Kleinstadt, in der ich lebe, wo die Radinfrastruktur auf einem ganz anderen Level ist und es aber erstmal gar niemanden so groß zu interessieren scheint. Und da merke ich, dass ich zunehmend ungeduldiger werde und denke so, es ist doch so offensichtlich, warum macht ihr nicht? Das sind so die zwei Seiten, mit denen ich mich auch sehr, sehr stark beschäftige. Also einerseits so diese berufliche, wo ich Möglichkeiten habe, etwas zu machen, und auf der anderen Seite das Private und dann durchaus auch politische, wo ich darum ringe, was könnte es jetzt für eine Strategie geben, um auf einem tendenziell ja immer autofreundlichen Land im ländlichen Raum, wie kann man da Verbesserungen erreichen?
Wir sprechen ja auch anlässlich des Europäischen Tags des Fahrrads. Der soll ja unter anderem auf politische Probleme, auf Verkehrsprobleme aufmerksam machen. Wir haben ja jetzt schon ein paar Dinge besprochen, aber wo liegt es denn besonders im Argen? Oder was wäre das Erste, was Sie anpacken würden, wenn Sie freie Bahn hätten sozusagen?
Wunderbar, wenn ich einmal Königin von Deutschland wäre. ja, ich würde an vielen Stellen versuchen, die Geschwindigkeiten zu reduzieren. Das ist eine der Maßnahmen, mit der man Verkehrssicherheit deutlich verbessern kann. Das überhöhte Geschwindigkeiten, dadurch passieren unsere großen oder die schweren Unfälle. Ich würde versuchen, wo immer es geht, den Vorrang für das Fahrrad und auch für das Zu-Fuß-Gehen zu stärken. Also das ist also aus ein Thema der Straßenverkehrsordnung, die nach wie vor sehr autolastig ist. Und wenn wir eben in den Städten sind, dann müssen wir über die Parkplätze reden, die im öffentlichen Raum nach wie vor in großer Menge frei zur Verfügung stehen. Das ist das heikelste Thema. Damit kann man sich viele Planungen auch kaputt machen, wenn man anfängt, über Parkplätze zu reden. Aber das ist der große Verteilungskampf, der in der Stadt stattfindet. Also die vielen, vielen Flächen, die wir für Parkplätze vorhalten, wo einfach unfassbar viele Autos stehen. Und das ist, auch das muss man immer unterscheiden. Die Großstadt ist da anders als die Kleinstadt und die Kleinstadt ist nochmal anders als das Land. Braucht jeweils andere Lösungen, aber das wäre so ein Strauß an Maßnahmen. Und ich glaube, ich war neulich auf einer Veranstaltung, das hat mich tief berührt und beschäftigt, weil mir das nicht bewusst war, dass immer mehr Kinder nicht mehr Fahrrad fahren können. Das heißt, dass es nicht nur darum geht, dass wir neue Fahrwege bauen und sie sicherer machen, sondern dass wir wirklich auch da ansetzen müssen, dass in den Schulen das Thema das Lernen des Fahrradfahrens und der Spaß, der mit Fahrradfahren verbunden ist, es ist ja einfach ein tolles Fortbewegungsmittel, dass wir das auch unseren Kindern wieder nahe bringen.
Es wird ja auch immer gesagt, steigt auf den Sattel statt ins Auto. Also Radfahren schützt auch das Klima. Das ist etwas, das Fachleute nicht müde werden zu betonen. Da müsste doch eigentlich die Entwicklung, der Ausbau des Radverkehrs ein Selbstläufer sein. Irgendwann ist er aber immer noch nicht. Wie ist das klimatechnisch? Wo hakt es aus Ihrer Sicht?
Ja, die Frage stelle ich mir schon lange. Mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich davon überzeugt bin, dass es sehr stark auch mit unserer Autoindustrie zu tun hat. Die natürlich möchte, dass Autos verkauft werden und die deswegen nicht jetzt im Einzelfall da ist jeder Mensch und jeder fährt auch Fahrrad, aber die so in der Summe das Autofahren deutlich präferiert, das ist nach meiner Einschätzung in unseren Nachbarländern etwas anders, die keine so großen Autokonzerne haben. Vielleicht ist es auch, dass einfach das Auto so ein unfassbares Statussymbol ist. Denn ja, eigentlich müsste das ein Selbstläufer sein. Und eigentlich könnten wir über eine Umverteilung unserer öffentlichen Straßenräume viel, viel mehr für den Radverkehr tun. Aber im Zweifelsfall ist das Auto, und das ist so der ernüchternde Punkt, an dem ich jetzt so auch nach vielen Jahren Berufsleben angekommen bin, dass im Zweifelsfall das Auto immer noch wichtiger ist und dass es auch toleriert wird, wenn auf Gehwegen geparkt wird. Und wenn es halt nicht reicht für den Gehweg oder einen Radweg, dann wird es halt gelassen. Und es wäre offensichtlich, dass man mit einer Förderung des Radverkehrs viel für den Klimaschutz tun kann. Aber solange die Richtung auch bei den Autos dahin geht, dass man so wandelnde Wohnzimmer hat, in denen man einfach auch sehr kuschelig sitzen kann und Podcasts hören kann und irgendwie so einen sehr privaten Raum hat, solange wird das noch ein weiter Weg sein. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass solche Städte wie Tübingen, wo wir das jetzt wirklich sehr umfassend machen und sehr viel Geld reinstecken und auch, wo man es sehen kann im Stadtraum, dass wir da nicht müde werden, das auch zu zeigen, dass man darüber redet, dass es eben Filme darüber gibt oder dass wir haben viele Fachführungen und Gemeinderäte und Bürgergruppen, die nach Tübingen gerade kommen und sich das anschauen und die da auch mit dem Fahrrad rumfahren und das erleben können, dass man einfach zeigt, so hey, das ist keine, es geht hier nicht um eine Ideologie, Radfahrende sind nicht die besseren Menschen, sondern es geht darum, dass man eine Stadt über das Radfahren besser organisieren kann.
Also Sie haben ja auch schon gesagt, dass Sie Spaß haben an Ihrer Arbeit, dass Sie große Projekte lieben. Aber gibt es irgendwas, was Sie besonders motiviert oder wovon Sie träumen so beruflich?
Ja, ich glaube, ich stehe gerade an dem Punkt, dass ich mir meinen Traum erfüllt habe. Deswegen suche ich nach ein Stück weit auch nach neuen Aufgaben. Ich würde mir wünschen, dass wir... Ich habe ja bisher immer viel in Städten gearbeitet und auch größeren Städten und in Städten, die wirklich was umsetzen wollen. Ich würde mir wünschen, dass wir das Radfahren auf dem Land verbessern können oder die Mobilität auf dem Land verbessern können. Das wäre wirklich so ein großer Wunsch, einfach mal in eine Region zu gehen und in dieser Region wirklich in einer großräumigeren Region Verbesserungen zu erreichen. Das wäre so ein Wunsch, so ein Traum, den ich habe.
Das sagt Katrin Kort. Sie ist Stadtraumstrategin im Moment in einem Projekt in Tübingen in Baden-Württemberg. Mit ihr habe ich übers Radfahren, die Mobilität der Zukunft und Stadtplanung und Klimaschutz gesprochen. Ganz, ganz vielen Dank für das interessante Gespräch und Ihre Zeit, Frau Kort.
Ich habe zu danken. Vielen Dank.
Das war der Klimapodcast von Detektor FM. Ihr könnt unseren Podcast teilen mit der Familie, mit FreundInnen, mit KollegInnen. Das hilft dabei, dass uns Menschen entdecken, die unsere Arbeit noch nicht kennen. Und natürlich könnt ihr diesen Podcast auch auf dem Fahrrad hören. Vielen Dank euch. Und wenn ihr uns folgt oder abonniert, dann landet die neue Folge kommende Woche direkt in eurem Feed. Produziert hat diese Episode Tim Schmutzler. Und ich bin Ina Lebedjew und sage danke fürs Zuhören. Macht's gut, bis nächste Woche. Tschüss.
Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Kooperation mit Lichtblick. Deutschlands größtem reinen Ökostromanbieter mit Solarlösungen, intelligenter E-Mobilität und 100% Ökostrom.